Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ein herrlicher Tag.
Amen.
Nicht, weil ich einen Geburtstag hatte, diese Woche, nein.
Aber auch deswegen.
Ja, preis dem Herrn. Heute haben wir einen wunderbaren Gottesdienst, wo wir immer wieder, wie schon Hans sagte, erinnern dürften, was Jesus für uns getan hat. Und dass wir in diesen Bund mit ihm immer wieder hineintreten. Bewusst, aus Glauben, aus innerlicher Überzeugung und natürlich aus Gnade Gottes. Das ist vor allem, Jesus hat das vollbracht und wir dürfen einfach im Glauben das immer wieder annehmen und dadurch auch gestärkt werden. Halleluja. Ich will mit euch ein Wort teilen. Also diese Gedanken leben bei mir schon lange. Ich hatte mal schon gepredigt darüber, ich weiß nicht, ob hier oder noch irgendwo. Aber in Deutsch ist zum ersten Mal. Also jetzt für mich Premiere, für euch auch. Ja, ich habe das so genannt, der lahme Königssohn, habe ich das Wort genannt. Der lahme Königssohn. Und wir lesen zuerst etliche Bibelstellen. Und zwar zuerst aus 2. Samuel. Wenn ihr euer Bibel mit dabei habt, schlagt auf, das werden ziemlich lange Texte sein. Zuerst 2. Samuel, Kapitel 9. Haben wir, Frank, das auf dem Ding im Beamer? Ne, haben wir nicht. Ja, wenn das möglich ist, wenn das schnell geht, dann wäre das auch nicht schlecht. Aber wenn auch nicht, dann, ich glaube, ihr versteht das, was ich lese. In Russisch und in Englisch wird auch gelesen. 2. Samuel 9. Eine Geschichte, die uns vielleicht auch bekannt ist, aber lasst uns das wieder irgendwie von neu auf uns wirken lassen, dass das Wort Gottes in uns was bewirkt. Das ist eigentlich der Sinn der Sache. Nicht einfach irgendwelche schönen Geschichten zu hören, aber einfach Gott Raum schenken im Herzen, dass Gott in uns was auch bewirkt durch sein Wort. Und das tut er gerne und ja, das ist auch eigentlich das Ziel. Und David sagt er, gibt es vielleicht noch jemand? Entschuldigung, ich ziehe doch meine Brille auf. Ja, Geburtstag gehabt, ne? Ich werde langsam älter. Ja, jünger wird man nicht, ne? Okay, ja, so geht's besser, viel besser. Und David sagte, gibt es vielleicht noch jemand, der vom Haus Saul übrig geblieben ist? Damit ich Gnade an ihm erweise, Jonathans wegen. Es war aber ein Knecht von Haus Sauls, sein Name war Ziba, den rief man zu David. Und der König sagte zu ihm, bist du Ziba? Er sagt, ja, dein Knecht. Und der König sagte, ist niemand mehr da vom Haus Sauls, damit ich Gottes Gnade an ihm erweise? Da sagte Ziba zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, der an beiden Füßen gelähmt ist. Und der König sagte zu ihm, wo ist er? Ziba sagte zu König, siehe, er ist im Haus Machirs, des Sohnes Amiels, in Lodabar. Da sandte der König David hin und ließ ihn aus dem Haus Machirs, des Sohnes Amiels, aus Lodabar holen. Da kam Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David und fiel auf sein Angesicht, und warf sich nieder. Und David sagte, Mephibosheth. Er sagte, siehe, dein Knecht. Und König sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade an dir erweisen wegen deines Vaters Jonathans. Und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst ständig an meinem Tisch Brot essen. Und dann ein Stück weiter. Nee, nochmal Vers 8. Da warf er sich nieder, also der Mephibosheth, und sagte, was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin? Stück weiter, Vers 11b, zweite Hälfte des Verses 11. Und Mephibosheth, sagte der König, wird an meinem Tisch essen, wie einer von den Königssöhnen. Und Vers 13, so wohnte Mephibosheth in Jerusalem, denn er aß beständig am Tisch des Königs. Er war aber lahm an beiden Füßen. Noch eine Bibelstelle aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, es geht auch um einen Lammgeborenen. Kapitel 3, Apostelgeschichte, Kapitel 3. Petrus aber und Johannes gingen in Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seinem Mutterleibe arm lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit der Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach: Sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach: Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um Almosen an den schönen Pforten des Tempels gesessen. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sie mit ihm ereignet hatte. Was sich mit ihm ereignet hatte. Und noch eine Bibelstelle. Das ist der letzte. Hebräer 12. Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 12. Hebräer 12, 12. Darum richtet auf die erschlaffenen Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Ich lese nochmal diese zwei Verse. Darum, eigentlich, und übrigens dieses Wort richtet sich an allen Gläubigen, darum richtet auf die erschlaffenen Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Wie schon davor Hans gesagt hat, es gibt Momente in unserem Leben, wo wir denken oder wo wir fühlen, wo wir merken, wir sind schwach geworden. Unsere Hände sind irgendwie müde, vielleicht auch verletzt, vielleicht auch kraftlos geworden. Wir merken, dass die Hände sinken, wir haben keine Lust, vielleicht sind wir auch faul geworden, vielleicht haben wir keinen Lust, weil uns jemand verletzt hat. Und diese Arme, ja, wir nehmen immer wieder diese Parallele, auch geistlich, diese Arme, unsere Arme werden irgendwie langsam schwächer und sinken einfach. Dann merken wir auch unsere Füße, auch unsere Knie irgendwie nicht so kraftvoll, nicht so straff stehen. Wir sinken. Wir wollen keine Schritte machen, auch im Glauben. Wir wissen gar nicht, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Wir zweifeln sogar manchmal, ob diesen Weg, was wir gehen, richtig ist. Wenn jemand uns fragt, wohin es geht im Leben, auch geistlich, wir überlegen und denken, sollte vielleicht lieber Pastor fragen oder Prediger. Ich habe ihm einfach eigentlich nichts zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig stehe. Ich soll ihn noch führen. Geschwister, solche Momente erlebt jeden Mensch. Jeder Mensch. Auch jeder Christ. Wie sollen wir in so einem Moment reagieren? Was ist für uns noch dran? Welche Schritte können wir unternehmen? Es gibt auch Momente, wie wir hier gerade gelesen haben, es gibt Momente, wo wir, so wie diese Lahme, wir können uns gar nicht vom Fleck bewegen, fortsetzen. Was ist dran? Wisst ihr, viele Schriften aus der Bibel, auch die Propheten, die haben vorausgesagt, dass ein Messias kommen wird. Besonders Jesaja, er sprach viel davon und wir lesen das immer wieder, dass Messias kommt und die Blinden werden sehen, die Lahmen werden gehen. Bei uns manchmal geschieht andersrum. Ja. Aber der Prophet sagt, nein, es geschieht in richtigen Ordnung. Die Lahmen sind, die werden gehen. Die Blinden werden sehen. Und Jesus kam. Jesus kam und das meiste, was er getan hat, wenn wir das Evangelium lesen, er hat die Blinden geheilt. Er hat die Lahmen geheilt. Er hat den Leuten, die geirrt oder verirrt waren, der hat einen richtigen Weg gezeigt. Jesus kam und das Wort wurde erfüllt. Leider, das Volk Gottes hat ihn nicht angenommen. Aber die ihn aufgenommen haben, die haben das erlebt. Die Blinden, sie haben gesehen oder wurden sehend und die Lahmen sind gegangen. Wir haben gerade gelesen, aus den Apostelgeschichten über diesen lahmen Mensch, über diesen lahmen Mann vor dem Tempel. Stellt euch vor, 40 Jahre lang, sogar über 40 Jahre lang war er krank, steht geschrieben. Wir wissen nicht, wie lange saß er vor diesen Pforten, wie lange hat er vor diesem Tempel verbracht, aber was für ein Leben, ständig von jemandem abhängig zu sein. Manche haben ihn bestimmt genommen, dahin gebracht. Vielleicht hat er irgendwelche andere Hilfe gebraucht, weiß ich nicht. Irgendwie hat sich fortbewegt mit dem Krücken oder vielleicht irgendwelche Karre hat jemand für ihn gebastelt, weiß ich nicht. Aber irgendwie hat er sich durch die Hilfe von außen, hat er sich irgendwie verschafft, immer wieder vom Tempel zu kommen, dort zu sitzen, Almosen zu erbitten, irgendwas zu haben, das er überleben könnte. Ein lahmer Mann, der kann sich nicht fortbewegen, der braucht Hilfe, der ist abhängig, er ist ein elender Mensch. Und wisst ihr, warum saß er da überhaupt? Ich habe mir Frage gestellt, warum? Warum plötzlich finden wir ihn nicht im Tempel, erst viel später? Wir müssen wissen, dass der Lahme oder der Blinde oder ein Mensch, der einen Makel hatte an seinem Körper, er durfte nicht im Tempel sein. Besonders noch oder vielmehr noch, auch wenn er auch als Aarons abstammte, er durfte keinen Dienst machen. Ja, Gott hat klar und deutlich versprochen, wir lesen das in 3. Mose 21, wenn ihr wollt, das könnt ihr nachlesen. Wir lesen eindeutig, Gott sagte, kein Krüppel, kein Lahme, kein Blinder, also kein Mensch, der irgendwelchen Mangel an seinem Körper hatte, er durfte nicht im Tempel dienen. Ja? Wir verstehen es natürlich. Gott wollte, dass das Opfer, was ihm dargebracht wird, das sollte vollkommene, reine, ein Opfer, der keinen Makel hatte, kein Fehler. Ja? Er wollte nichts Zweitbestes und nichts, was weniger schön ist als das Original. Gott wollte, auch die Menschen, die ihm dienen, die sollten rein, vollkommen, sauber, ohne Makel vor ihn hintreten. Das war Wille Gottes und dieser Prinzip war für Gott sehr, sehr wichtig. Wisst ihr, dieser Prinzip bleibt auch heute erhalten. Gott hat das nicht irgendwie weggetan und sagte, jetzt ist mir ist wurscht, egal wie du von mir kommst, schmutzig, dreckig, voller Makel. Nein, das finden wir nicht. Die Gnade sagt nicht, dass wir jetzt vor ihm so wie wir sind bleiben müssen. Wir dürfen zu ihm kommen, wie wir sind, aber er verändert uns, ist klar, das reden wir auch später. Aber Gott, dieser Prinzip, was Gott damals gesagt hat, dieser geistliche Prinzip, erwartet Gott oder treffen wir es immer wieder im Neuen Testament, das gilt auch heute. Das Wort Gottes weist auf zwei bestimmte Makel hin, zwei bestimmte, ich habe das schon erwähnt, die Jesus in seiner Zeit immer wieder an Menschen heilte, das waren die Blinden und die Lahmen. Blinde und Lahme. Ich will mit euch ein bisschen mehr diese zwei Typen oder zwei Sorten oder wie soll ich sagen, zwei Kategorien, zwei Positionen in Menschen betrachten. Wer sind diese Menschen? Blinde und Lahme. Ein blinder Mensch. Ich weiß, dass ihr das alles wisst, aber wir nehmen das trotzdem durch, was ich mir vorgeschrieben habe, aufgeschrieben habe. Er kann sich schon fortbewegen. Ja, er kann Schritte tun. Er ist nicht gehindert in dem Sinne, dass er irgendwie gelähmt ist und so weiter. Seine Füße, seine Hände, die arbeiten richtig. Er kann Schritte tun. Er hat sich vorbewegen. Kann sich vorbewegen. Aber er sieht nicht, gar nichts, wohin er geht. Er sieht es nicht. Jeder Schritt kann ihn in eine Gefahr bringen. Jeder Schritt. Nicht fünfte, zehnte, 120. Schritt. Jeder Schritt, es kann für ihn tödlich sein. Vielleicht steht er gerade am Abgrund oder 500 Meter tief geht's. Ein Schritt kann ihm schon einen Tod bringen. Er ist blind. Er sieht nicht. Mir fehlt jetzt gerade so ein Beispiel oder so ein Fall. Ich habe das in Russland erlebt. Wir gingen so auf der Straße irgendwo. Das war in Kemerovo, so in Stadtmitte sind wir gegangen. Und ich habe beobachtet so eine Gruppe von jungen Menschen. Das waren Jungs. Die sind gegangen, über irgendwas gesprochen und so. Und die waren so vertieft im Gespräch, dass einer ging und merkte, es kommt eine Laterne. Das stand so ein Mast. Und er hat gesprochen mit seinem Kameraden, mit dem Kumpel und patsch gegen die Laterne. Natürlich, die ganze Gruppe hat gelacht und war fröhlich und so. Lustig, war interessant. Ich habe auch ein bisschen geschmunzelt und gelacht. War schon ein bisschen komisch und so. Aber das ist da gerade der Fall. Ein blinder Mensch, obwohl dieser Junge, der hat Augen, aber das hat auch nicht gemerkt, kommt was an seinem Weg, vor ihm und er merkt das nicht. Das kann auch tödlich sein. Solch eine Person, der blind ist, ist sehr schwierig, praktisch oder fast unmöglich, solche Sachen zu erklären, wie zum Beispiel, eine Wolke schwebt am Himmels. Bahn oder als Himmelsblau. Kann man so sagen, Deutsch, ne? Schwebt? Nein? Was machen die Wolken dort oben? Zieht? Zieht, okay. Okay, ich habe wörtlich aufs Russische übersetzt. Schwebt heißt es. Also Russen sagen schweben. Wie willst du das einem Blinden erklären? Eine Wolke zieht sich, ja? Sie zieht sich oder zieht einfach? Im Himmelblau. Was ist das überhaupt, Wolke? Was ist eine Wolke? Der Blinden, der hat es nie gesehen. Also von Geburt an blind. Ziehen, okay, der wusste, dass er immer wieder zieht. Das heißt, der muss was ziehen. Und die Wolke zieht da was, irgendwelche Bahnen. Himmel und noch dazu blau. Oder rosa-rote Blume hältst du jetzt in deiner Hand. Okay, Blume alles klar ist, irgendwie kann man, ne? Aber rosa-rot. Vielleicht auch ein Beispiel, euch vielen bekannt. Mehrere Blinden sollten einen Elefant beschreiben. Ja? Kennt ihr diese Geschichte? Ja? Der, den ich kenne, macht, nein, ich kenne ihn nicht. Dann erzähle ich, okay, es gibt ein paar doch, den ich kenne. So, die wurden hingeführt zu einem Elefant. Das waren vier Leute und die sollten ihn beschreiben. Sie haben so am Elefant gestanden und einer dann später sagt, also Elefant, wie eine Schlange, Elefant. Und er sagt, hallo, was sagst du, was für eine Schlange, Elefant, das ist eine riesengroße so eine Kolonne, oder Kolonne heißt ja, so ein Pfosten, das ist ein riesengroßer, wie ein Baum, Elefant. Also die sagt, ha, was für ein Baum, Jungs, was habt ihr da überhaupt gesehen? Die Blinden übrigens sagen auch, die sehen Blinden. Ja? Das ist eine Wand, ein bisschen, ja, so ein bisschen, wie sagt man, bewegliches, ein bisschen weiches, ja, wie mein Bauch, so eine Wand. Er hat das betastet, wie weit er konnte, das ist eine Wand. Und der Vierte sagt, ach, das ist ein Strick. Er hat am Schwanz gehalten, ne? Das ist ein Strick, Elefant, das ist so wie ein Strick. Jeder stand irgendwo, jeder hat den gleichen Elefant gesehen, wie die das konnten. Ja? Das war der gleiche Elefant. Aber wie unterschiedlich. Schlange, Rüssel, wie ein Baum. Ja, das sind die Beine. Da irgendwo ein Bauch, riesengroßen Bauch, Wand und plötzlich das Stück. Ein blinder Mensch, der versteht viele Dinge absolut verkehrt. Er ist blind. Wir wissen, es gibt eine geistliche Blindheit. Die Menschen, die sind einfach blind. Die erkennen es nicht. Du sprichst mit ihnen über Gott, über die biblische Wahrheiten, ganz einfache, easy, 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 wie sonst was. Es ganz die ersten elementaren Momente der Bibel. Und die sagen, wie bitte, was, wo, wie, hier. Ich verstehe kein Wort. Das ist doch in Deutsch geschrieben. Ja, aber trotzdem. Blind, die verstehen es nicht. Und diese Menschen brauchen Heiligen Geist, der es einfach offenbart, diese Schleier wegnimmt. Die werden plötzlich sehen, ach so, Jesus, Gottes Sohn, für mich, gestorben am Kreuz, damals. Ach so, das war viel mehr als nur eine schreckliche Tat von römischen Soldaten. Ach so, das war Gottes Sohn für mich. Und plötzlich der Mensch erkennt, ja, Schleier ist weg. Der Blinde sieht, er versteht, er braucht Gott, er braucht Vergebung. Und viele, viele Wahrheiten aus der Bibel. Die Menschen sind plötzlich sehend. Ich glaube, wenn ich so durch die Reihe sehe oder schaue, es gibt keinen Blinder hier bei uns. Wenn du irgendwo nicht vollkommene Weisheit oder Erkenntnis hast, das heißt nicht, dass du blind bist. Nein, das ist immer wieder ein Wachstumsprozess. Aber Gott hat uns das Wichtigste, das Notwendigste, was wir auch heute gefeiert haben, offenbart. Unsere Augen durch die Gnade des Herrn sind geöffnet. Wir sehen, dass wir verlorene Sünden sind ohne ihn und in ihm haben wir die Vergebung. Halleluja. Ja. Wir sind nicht mehr blind. Ein bisschen länger will ich mit euch den Lahmen anschauen. Und wie ich denke oder wie ich sehe, ich werde vielleicht von mir persönlich reden heute. Wenn es nicht euch betrifft, dann denkt, okay, Simon spricht zu sich selbst. Aber ich verstehe so, es betrifft uns allen. Mehr oder weniger, tief oder nicht so tiefgreifend. Aber jeder ist hier angesprochen. Der Lahme. Der lahme Mensch oder ein Mensch, der lahm ist, kann man sagen, der lahme Mensch, so, ja? Ja, doch, okay. Ein lahmer Mensch, er sieht alles. Oh, der sieht schon alles, ja? Was um ihn herum geschieht, beobachtet jede Szene, sieht, wo die anderen sind, merkt, wenn der Blinde einen falschen Schritt vornimmt. Er merkt das sofort. Ach so, der bewegt sich. Ah, der Blinde, der geht jetzt Richtung Abgrund. Wow, der sieht das alles. Verstehen Sie? Versteht ihr? Ein lahmer Mensch. Er beobachtet, er kann beurteilen. Das hat, oder der hat was Falsches getan. Der ist auch nicht so. Der in falsche Richtung ist er gegangen. Oder der bewegt sich überhaupt in die Richtung, in falsche Richtung. Absolut zurück vom Ziel. Er sieht das alles. Aber er kann sich nicht fortbewegen. Er ist gelähmt, er ist begrenzt, er ist gehindert, er ist da, wo er ist. Und bleibt auch da, wenn nicht die Hilfe kommt. Ja, das ist, jetzt ist der nächste Schritt. Aber zuerst, er ist begrenzt. Ja? Und es könnte Tage, Monate, Jahre vergehen und er würde immer wieder vielleicht noch mehrere andere Erkenntnisse empfangen oder sehen, Erfahrungen sammeln von überall. Aber das hilft ihm nicht, wenn er ein Lahmer ist und seine Lahmheit, geht so auch, ja, Deutsch, Lahmheit nicht vergeht, wenn er nicht gesund wird. Dieser lahme Mensch dort am Tempel, Wir lesen ein paar Kapitel weiter. Er spricht sie, über sich selbst dann vom Hoher Rat oder vom Priester, glaube ich. Ja. Er spricht da, die haben ihn zu sich gerufen und sagen, jetzt musst du schweigen und nicht erzählen, was an dir getan wurde. Und so weiter. Er sagte, hallo, ich war vor über 40 Jahre lang lahm. Und jetzt, die haben das in Jesu Namen an mir getan. Also und so weiter und so fort. Also wir wissen aus der Geschichte, er war über 40 Jahre lang lahm, saß an den schönen Toren des Tempels, abhängig, absolut abhängig von denen, die kamen, um Gott anzubeten, aber er blieb dort und rührte sich nicht vom Fleck. Er ging nicht weiter. Er schickte den nächsten, er machte keinen nächsten Schritt, in den Tempel hineinzutreten, in die Gegenwart des Herrn. Er hat sich gefreut, ich stelle mir so vor, er hat sich gefreut, wenn einer ihm irgendwas gab, irgendwelchen Almosen. Wir haben gerade am Mahl des Herrn gefeiert. Die hatten damals auch am Passafest ein Passalamm genommen. Die hatten auch ungesäuertes Brot und so weiter und so fort. Und er war bestimmt überglücklich, wenn jemand nach dem Passafest rauskam aus dem Tempel, gab ihm ein Stück Brot und auch vielleicht einen Schluck Wein und auch ein Stück von vielleicht ein großes Stück vom Fleisch vom Lamm. Wow, was für eine Freude. Er wurde sogar als Teilhaber oder Teilnehmer an dem Gottesdienst dort. Er hat bestimmt Gesänge gehört. Vielleicht er hat diesen Gesang schon auswendig gelernt. Das war damals nicht so viel. Chorus und Fünfjubels und so weiter. Im Tempel war er ein bestimmtes Dienst. Ne? Und er kannte das bestimmt schon auswendig. Er hörte das doch das. Vielleicht hat er auch gehört, als die Leute rauskamen aus dem Tempel und die haben nachgesummt, ja, oder wie heißt das, ja? Und oh, diese Melodie war ihm schon bekannt. Versteht ihr? Er war am Tempel. Er freute sich. Vielleicht abends, als er nach Hause kam und er sagte, Jahwe, damals haben sie gesagt, danke, du hast mich heute gesegnet. Ich bin heute satt geworden. Und mit tiefer Freude ist er eingeschlafen. Was für ein schöner Tag. Nächsten Schabbat, nächsten Sonntag komme ich wieder an den gleichen Eck oder Fleck, Platz und bekomme ich das Gleiche, mehr oder weniger. Danke und eingeschlafen. Ein lahmer Mensch. Jahr zu Jahr, Woche zu Woche, Sonntag zu Sonntag. Er ist abhängig von den Menschen. Er kann nichts tun. Er kann sich nicht pflegen. Obwohl er sieht, er merkt, ja, an seinem, ich muss mich waschen, wohin waschen? Wer trägt mich hin? Heute ist viel einfacher, ne? Heute gibt es schon elektrische Bewegungsmöglichkeiten. Damals war es ganz, ganz anders. Heute gibt es auch viel mehr Möglichkeiten, diesem lahmen Mann zu helfen. Über verschiedene Seelsorgen, Seminaren und diesen Menschen, der vom Fleck, vom Ort sich nicht bewegt, immer wieder das gleiche Problem in sich trägt und immer wieder der gleiche Mensch bleibt, von Sonntag zu Sonntag. Der kann zum Berater fahren, zum Prediger gehen, zum Pastoren, Hauskreisleiter fragen, die Bücher ausschlagen, um irgendwelche Hilfe zu empfangen. Und er empfängt immer wieder diese Hilfe. Aber er bleibt der gleiche Mensch. Wisst ihr, wir kennen den großen Gott. Jeder Christ weiß, dass die Gemeinde ein schöner Ort ist. Und wir verstehen schon, dass es der Tempel damals ein Abbild auf die Gemeinde, auf das, was wir heute in Wahrheit oder wahrhaftig erleben dürfen. Dieser Tempel wird gebaut aus lebendigen Steinen. Wir sind dieser Tempel, die Gemeinde. Und wir wissen, dass wenn wir in die Gemeinde kommen, wenn wir das Wort Gottes hören, ein schöner Ort, wo wir immer wieder schöne Gefühle erleben, wo wir jubeln können, mehr oder weniger, manche, wie Julia macht das sehr laut, ja, und manche zucken schon, Halleluja, nicht erwartet, Halleluja. Manche machen das viel stiller und irgendwie bescheidener, irgendwo schön in der Ecke, sind so verschieden. Aber jeder empfängt irgendwo ein besonderes Segen. Wir waren im Gotteshaus. Wir haben was was erfahren. Wir haben was empfangen. Es war so eine schöne Predigt, war ein schöner Gesang. Und Kuchen danach war noch besser. Und so weiter und so fort. Ja, ihr versteht mich schon. Ja, wir kamen nach Hause, wir sind froh, wir waren im Gottesdienst und so weiter. Das, die Gemeinde ist dieser Ort. Aber Geschwister, wehe uns oder wie schrecklich, wie schade, wenn wir die gleichen bleiben, Jahr zu Jahr, Monat zu Monat, Woche für Woche, Tag für Tag. Und an uns nichts verändert. Was Hans heute uns kurz erwähnt hat, das, was er, Gott hat ihm was gezeigt. Wie wunderbar, wenn wir sowas erleben, Geschwister. Und jeder von uns, es gibt kein einzige auf dieser Welt, wie schön und wie, ich weiß nicht, wie gesalbt er und gesegnet ist er, dass er nicht immer wieder zu dieser Quelle der Gnade Gottes kommen sollte, wo im Licht seiner Herrlichkeit, im Licht seines Wortes, Gott uns unsere Lahmheit, unsere Begrenztheit, unsere Schwäche, unser Mangel, unser Macken, Gott zeigt, wo wir sagen können, Herr, Halleluja, Halleluja, ich will geändert werden. Wenn wir vollkommen sind, dann sind wir schwupp weg dort. Dann bin ich überzeugt. Solange wir auf dieser Erde sind, da haben wir noch an uns zu machen. Und die Gemeinde ist dieser Ort. Wir sind deswegen auch hier. Wort Gottes, deswegen redet zu uns. Aber es ist sehr wichtig. Und von anderer Seite will ich sagen, das ist höchst gefährlich, wenn wir merken, dass wir an einem Makel immer wieder bleiben, dass keine Veränderung da ist. Ja? Das ist sogar gefährlich in dem Sinne, wenn wir zum Abendmahl kommen oder wenn wir diese Opfer Christi annehmen, ja, im Glauben. Natürlich, das ist kein Leib Christi, ja, das ist Brot, aber wir nehmen das im Glauben. Wir sagen, Herr, wir nehmen dein Leib. Ja? Wenn wir das tun und wir merken, dass Jahr zu Jahr, von Jahr zu Jahr, wir immer der gleiche Mangel, immer der gleiche Lahmheit an uns haben, früh oder spät, der Schrift sagt uns. Deswegen sind viele krank. Manche auch verstorben. An was verstorben? Buchstäblich, geistlich, weiß ich nicht. Ja? Aber es gibt Schäden, beide Sachen. Wenn Gott merkt, dass wir unvollkommen, in dem Sinne, dass wir unsere Lahmheit nicht weglegen, wenn wir nicht verändert werden, ja? Wenn wir merken, dass wir so sind, so wie wir waren und bleiben so, bewusst diese heilige, ich weiß nicht, wie soll ich noch was, dieser heilige, das Heiligste überhaupt in Anspruch nehmen. Das kann auch sogar gefährlich sein. Deswegen Gott sagte, Priester, die bei mir oder vor meinem Angesicht treten, die müssten makellos sein. Punkt. Die sollten sich sogar waschen noch. Ja? Nicht nur ohne irgendwelche Behinderungen, auch rein sein. Aber, wie gesagt, es ist alles vorhanden, so zu sein. Wie? Wir kommen gleich drauf. Ja, das habe ich schon gesagt. Vielleicht hat irgendwann dieser Lamme sogar seine Position gemocht oder geschätzt. Er war zufrieden. Bestimmt, als er einen Blinden gesehen hatte, er sagte, oh, ich bin besser als er. Oh, dieser Blinde. Armer Blinde, Mann. So schmutzig, so dreckig, so staubig. Gefährlich seine Situation. Oh, ich bin nicht so wie dieser blinde Mann. Kennt ihr das? Es passiert sehr oft auch in unserem Leben. Wir sehen einen Menschen, der nichts von Gott weiß, vielleicht auch nicht will, irgendwas von Gott wissen. Wir sehen aus seinem Leben, vielleicht sind unsere Nachbar oder Arbeitskollegen oder keine Ahnung wer noch, und dann sagen, oh nein, Halleluja, ich bin nicht so wie er. Gott, danke dir. Das ist vielleicht auch ehrlich, nicht irgendwie abwertend, auch ehrlich gemeint. Jesus, danke dir, du hast mit meinen Augen aufgetan. Ich bin kein Blinder mehr. Ja, vielleicht sogar sowas. Jetzt kommen wir zu diesem interessanten Mann, jungen Mann, aber übrigens, der war schon Vater, Mephibosheth. Dieser Urenkel, Enkel von Saul, der Sohn des Jonathans. Als die Nachricht kam, dass Saul und Jonathan im Kampf gefallen sind, lief die Amme, also das Kindermädchen, in der Hand mit diesem Kind, der war damals, glaube ich, 5 Jahre alt, Mephibosheth, lief mit ihm irgendwo fort und sie hat es nicht aufgepasst und fangen gelassen, diesen kleinen Kerl, diesen kleinen Jungen. Er ist gefallen und, oh Schreck, lahm. Ja, bestimmt. Wirbel gebrochen, weiß ich nicht, ne? Bestimmt, ne? Und dann wurde er lahm. Und er wurde genommen als einer der letzten Nachkommen des Sauls oder Jonathans und wurde weit, weit weggebracht. In ein Dorf, kleines Dorf oder Stadt, näher, das war eine Siedlung, so einen interessanten Namen hat. Es klingt sogar irgendwie schrecklich. Lodebar. Lodabar. Wenn ich in so einem Ort wohnte, Lodabar, das ist schon irgendwie grausam. Sein ganzes Leben in diesem Lodabar war mit Angst und Schreck verbunden. Ich glaube, der schrecklichste Name, was er überhaupt sich erdenken könnte, das war David. Der Name David. Jeder Soldat oder jede Kutsche, jeder Pferdewagen, der irgendwo am Horizont kam, es war sofort Schreck durch die ganzen Knochen, bei ihm und nicht nur bei ihm. Seine Frau, sein Kind, okay, der war noch ein bisschen klein, ja, Micha hieß er eigentlich, übrigens, ja, aber alles wurde, sie waren voll von Schreck. Kommt das vielleicht? Davids Knechte. Die kommen bestimmt dich holen. Über 20 Jahre wenigstens, verbracht im Schreck und Angst ehemalige Königssohn in diesem schrecklichen Dorf Lodabar. Noch dazu lahm, an beiden Füßen. Und noch dazu, das war nie seine Schuld. Jemand hat ihm das angetan. Verstehen Sie? Und er verbringt sein Leben dort, in diesen Abgesondertheit, nein, das ist nicht das passende Wort, Abgeschiedenheit, abgeschottet von allem Leben, von allem Luxus, irgendwo im fremden Haus, im Haus Machirs des Sohnes Amiels, nicht mal eigene Haus gehabt, irgendwo, damals war kein sowas wie Miete, unter Vertrag sowieso, Punkt sowieso, das ist mein Dings, bitte schön nicht hineintreten, das ist meine, ich habe Rechte auf meinem Zimmer, wie bitte. Er hat da gewohnt wie ein letzter Krüppel, wie ein letzter Nishi, wie ein letzter armer Mensch, ohne Heimat, ohne Eigentum, ohne Rechte. Und dazu noch lahm an beiden Füßen. Und dann plötzlich hört er eine Nachricht. Vielleicht auch selbst gesehen, da am Horizont kommt ein Pferdewagen. Ja. Wow, das ist Königswagen. Das sind Knechte des Davids. Wohin kommen sie? Oder warum kommen sie? Was für ein Ziel? Und jemand sagt, die suchen Mephibosheth. Und ich kann mir vorstellen, dieser Mensch oder seine Frau oder seine Nächsten, die haben gesagt, jetzt wirst du sehen. Alle diese Jahre, was du oder was wir geahnt haben, wovon wir Schreck gehabt haben, wovon wir dachten, bloß, er soll nicht wissen, dass wir hier sind, bloß nicht sowas. Jetzt ist er da, dieser Tyrann, dieser schreckliche, nachhaltige, ich weiß nicht, was für ein Wort, Zlapamitny. Ja, der Böse nicht vergessen kann. Nachträgliche. Nachhagende, nachhackende, keine Ahnung, nachstechende. König David. Okay. Was war nicht so lustig? Die sind Mephibosheth gekommen, ja, ihn zu nehmen. Und die nehmen ihn. Ich kann mir vorstellen, seine Frau weint bitterlich. Samson war vielleicht noch klein, aber versteht auch, Papa wird jetzt weggenommen. Und er geht nicht mal mit eigenen Füßen weg. Er wird weggetragen. Stellt euch vor, dein Vater wird rausgetragen aus dem Hause. Irgendwo auf dem Wagen gesetzt und ab die Post. Und dann kommt er vor David. Und David ist ganz anders, hundertprozentig anders, das, was er sich vorgestellt hat. Wir lesen diesen ersten Vers und David sagte, hier sehen wir sein Herz. Ja? David sagte, gibt es vielleicht noch jemand, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise, Jonathans wegen. Das war das Herz von David. Weiter sagt er David zu ihm, und der König rief Ziba, das 9. Vers, dieses 9. Kapitel, und sagte ihm, alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört hat, Saul war König und ziemlich lange Zeit. Er sagte, alles, was ihm gehörte damals, ja, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. Er spricht das zu diesem Knecht Ziba, spricht über diesen Mephibosheth. Und du sollst für ihn das Land bearbeiten, du und deine Söhne und deine Knechte und so weiter und so weiter. Die müssen die Ernte einbringen. Und weiter, Vers 11. Und Mephibosheth, sagt der König, er selbst wird an meinem Tisch essen. Wie einer von den Königssöhnen. Das war Herz Davids. Das war David. Der arme Kerl dachte, was für ein schrecklicher. Ich glaube, wenn er noch weiterleben könnte oder würde dort in diesem Lodebar, er würde nie seinen Nachkommen David, Namen David geben. Das war der schrecklichste Name, bestimmt für ihn. David. Feind der Familie und der Sippschaft, absolut. Und jetzt dieser schreckliche David, plötzlich, er ist ganz anders. Er ist ganz anders. Wie ich schon sagte, Geschwister, wir alle, ich auch, natürlich, alle Gotteskinder, so lange bis wir hier, wir sind irgendwo begrenzt. Wir sind irgendwo an unseren Mangeln, an unseren Unfähigkeiten, an unserer Begrenztheit, wir sind irgendwo lahm oder gelähmt. Wir haben unsere Grenzen. Und das ist nicht ein Wort, das uns einfach beschüttelt und betüttelt und beruhigt und sagt, ja, ich bin so einer, seid doch ruhig und zufrieden. Nein. Es zeigt uns, dass wir, obwohl wir so sind, vielleicht auch nicht aus unserer eigenen, wir waren nicht schuldig, wie dieser Mephibosheth. Vielleicht hat jemand uns angetan. Und wir tragen diese, keine Ahnung was, Unvergebenheit und diese Bitterkeit und diese Lahmheit. Und das ist alles lähmt uns. Das begrenzt uns. Das zeigt uns unsere Grenzen und sagt, nein, weiter kannst du nicht. Du kannst dich nicht fortbewegen. Du bist lahm. Vielleicht versucht er irgendwas zu tun. Nein, geht's nicht. Du brauchst eine übernatürliche Kraft, die dich hilft, nach vorne zu gehen oder die dich hält letztendlich. Und das ist das Beste natürlich, ja, um gesund zu sein. Wir alle. Und wie schön, wie wunderbar, wie herrlich. Und dieser Dienst heute am Tisch des Herrn hat uns immer wieder erinnert, auch heute und immer wieder. Wie wunderbar, dass wir auf diesen Bund des Sohnes Gottes zurückgreifen können. Wegen meines Freundes Jonathan. Wegen dem Bund damals. Ja, ich weiß nicht, ich habe gelesen mal, vielleicht auch war so, vielleicht auch nicht so, aber damals war so eine Sitte, dass sie, oder so ein Ritual, als sie in einen Bund eingetreten haben. Die haben sich irgendwo in Hände geritzt oder geschnitten und die haben so Wunde zu Wunde einander zugetan, dass das dieser Blutsbund buchstäblich geschieht. Die waren in einem Bund zusammen, durch das. Okay, das war keine Vermischung von Blut, ja, aber das war doch wie ein symbolischer Akt. Wir gehören jetzt in einem Bund, wir gehören zueinander. Wir sind eins. Ja? Und wir lesen über David, er sagte, wegen diesem Bund mit Jonathan damals. Sie haben sich buchstäblich gegenüber oder gegenseitig geschworen, haben gesagt, egal was geschieht, wir gehören zueinander. Wir sind eins. Dieser Bund, liebe Geschwister, lieber Freund, das ist viel mehr als menschlicher irgendwelcher Vertrag oder ein Bund. Das ist göttliche Anwesenheit auf dieser Erde, der sagte, ich bin da, um dich, mich anzubieten. Nimm mich doch. Sei doch teilhaftig an mir. Ich bin in euch. Durch sein Heiliger Geist ist er in uns. Durch sein Blut und Fleisch, wir sind teilhaftig an seinem Leibe. Sogar teilhaftig seinen Leiden geworden. Und teilhaftig seine Auferstehung. Und wir sind mit ihm schon hingesetzt in himmlische Örter. Das gehört alles dazu. Wir sind ein Teil von diesem herrlichen, mächtigen Bund Gottes. Wir gehören dazu. Und David sagt, wegen diesem Bund, schau, ich sage jetzt mit meinen Wörtern, schau Mephibosheth, dass diese Wunden an meinen Händen, ja, das waren die Wunden Christi. Petrus sagt, was du willst, was du so sehnsüchtig erwartest von uns, das haben wir nicht. So, Gold und Silber haben wir nicht. Aber das, was wir haben, im Namen Jesu Christi, im Namen dieser Wunden an seinen Striemen, ja, im Namen dessen, was er getan hat, steh auf. Sei nicht mehr lahm. Und wir lesen, ihr könnt diese Geschichte nachlesen zu Hause, wir lesen dieser Lahme, der plötzlich finden wir ihn im Tempel. Nicht mehr vor den schönen Toren, so schön auch die sein mögen. Nicht mehr in diesem, wo er abhing. Er ist plötzlich mittendrin im Dienst. Er genießt nicht nur diese Atmosphäre. Er dient. Er ist voll in Berufung. Ja, das ist der nächste Gedanke schon. Er dient schon. Er ist voll im Dienst für den Herrn. Nicht nur genießt diese Atmosphäre. Er gibt Zeugnis. Er erklärt Menschen, hallo, Jesus, den ihr damals gekreuzigt, ja, zusammen mit Apostel steht er plötzlich vor dem Hohen Rat. Er sagt, ich bin da. Ich bin ein Zeuge der Kraft Gottes. Dieser Bund mit Gott hat mich geheilt. Halleluja. Geschwister, das ist Angebot Gottes für jeden von uns, auch für mich, auch für dich heute. Egal wo wir stehen, egal in welchen Situationen wir uns befinden können, egal wie stark, wie vielleicht, wie soll ich sagen, wie stark sind diese Ketten deiner, meiner Lahmheit oder Begrenztheit, wie sündig auch diese Sünde sein kann, es gibt nichts auf dieser Erde, wo dieser Bund Gottes, wo dieser Werk Jesu Christi nicht wegnehmen kann oder heilen oder löschen, befreien, uns frei machen kann. Es gibt nichts. Die Gnade des Herrn hat triumphiert. Halleluja. Und wir können immer wieder zu ihm kommen. Vielleicht auch jetzt, wenn wir beten. Du merkst deine Begrenztheit. Du merkst das, was dich einfach lahm macht. Sag das einfach dem Herrn. Klar und deutlich, mit deinen eigenen Worten, sag das, Herr, ich sehe, da habe ich meine Grenzen, da habe ich meine Probleme, da Sünde hält mich fest, da, keine Ahnung, noch was, Bitterkeit, wie ich schon sagte, Unvergebenheit, vielleicht noch irgendwas, noch was mich hindert, nicht nur frei zu sein, nicht nur im Tempel voll von ganzem Herzen zu sein, das hindert mich auch in der Berufung zu leben. Das erfüllen, was du für mich vorbereitet hast. Das erfüllen einfach, ja, das hindert mir. Herr, mach mich davon frei. Ich will nicht mehr lahm sein. Ich will gehen und von deinen Werken, von deiner Gnade bezeugen. Und Gott wird das tun, in Jesu Namen. Amen. Lass uns beten. Halleluja, danke Jesus. Danke, Vater. Halleluja. Vater, in Jesu Namen, wir danken dir von ganzem Herzen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn für mich gegeben hast. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben, dein Blut, ja, alles aufgegeben hast. Nur um mich frei zu machen, um mich herauszunehmen aus diesen Banden, diesen Ketten der Begrenztheit, der Sünde, Übertretungen. Herr, du hast das getan und ja, das hat dir dein Leben gekostet. Nur wegen mir, ich preise dich von ganzem Herzen. Was für eine Gnade, was für ein Werk, Jesus. Ja, Ehre, Anbetung und preise dir allein, Jesus. Und wie wunderbar ist es zu wissen, dass wir auch heute jeden Tag zu dir kommen dürfen, so wie wir sind, um verändert zu werden, in deine Gegenwart, durch deine Kraft, durch deinen Heiligen Geist befreit zu werden, um zu gehen, um deine Herrlichkeit zu verkündigen, Herr. Danke, Herr, dass dein Wort uns immer wieder daran erinnert, dass du uns in die Wahrheit führst, dass du uns dieses Schleier vor Augen wegnimmst und zeigst, Herr, wo wir stehen und was uns erwartet, wenn wir diese vergebende Kraft von dir empfangen. Danke, Herr, du tust das auch heute, Herr. Ich bitte dich, segne uns jeden hier, der hier heute ist, Jesus, dass wir das nicht nur hören, dass wir nicht wieder immer wieder genießen oder weniger genießen, was wir gehört haben, sondern dass wir empfangen und durch dein Wort verändert werden, Herr. Ich danke dir für dein Wort. Danke, Herr, dass du zu mir geredet hast. Danke, Herr, dass du, liebender Gott, mit uns bist. Auch diese Woche, dass du uns begleitest. Danke, Herr, du liebst uns so sehr. Und deine Liebe ist ja buchstäblich unbegreiflich für uns. Aber die ist da. Die ist angeboten für uns und für viele Menschen. Wir preisen dich dafür. Anbetung und Preise dir allein. Vater, Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Amen. Preis dir.
Amen. Wenn dir das vielleicht jetzt alles zu öffentlich ist, geh nicht so nach Hause. Such deine Schwester, einen Bruder deines Vertrauens, einen Menschen hier in unserer Mitte. Du findest bestimmt einen. Mach Luft. Mach Luft und bring in Ordnung. Das war die Botschaft auch. Das war die Botschaft, wir müssen nicht warm bleiben. Wir können wieder auf unseren Füßen feste Schritte tun, hin zu Jesus. Danke, Simon, für diese wunderbare, herrliche Botschaft. Wir singen noch einmal eine Strophe. Das Blut Jesu lässt mich gerecht vor ihm stehen. Ich habe nichts zu bringen, das wissen wir, gell? Wir selber, aber das Blut Jesu, und das hat auch Simon so herausgearbeitet. Komm, lasst uns das nochmal singen. Allein deine Gnade genügt, und dann, wo es heißt, das Blut Jesu lässt mich gerecht. Sveti, Svetan?
Die Gnade.
fast am Schluss unseres Gottesdienstes.